Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Zum Gottesdienst am Sonntag mit dem schönen Namen Jubilate begrüße ich Sie alle hier in der obersten Stadtkirche. Wie immer mit dem Wochenspruch der beginnenden Woche. Aus dem 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Übrigens dem Taufspruch unserer jüngsten Tochter. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden in uns und um uns. Woran man das merkt, wie sich das äußert? Wenn wir aus der Liebe Christi heraus leben, überwinden wir das menschliche Wechselspiel von Hass und Vergeltung, von Neid und Missgunst, von Herrschsucht und Eifersucht. Die Liebe lässt uns aus diesem Kreislauf ausbrechen und führt uns auf einen neuen Weg. Sie hilft uns, Brücken der Versöhnung über bisherige Fremdheiten und Enttäuschungen hinwegzubauen, hin zum Nächsten, zum Hilflosen, zum Fragenden vor unserer Tür oder um die nächste Straßenecke. Der Jubel über die Erneuerung vor Gott und den Menschen würde wenig nützen, wenn wir dabei die augenblickliche Furcht vor der Wahrheit, die Friedensgefährdung übersäen. Wir brauchen ja nicht so zu leben wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Grund zum Jubel? Öffnen wir Herzen und Ohren für das Wort Gottes, der uns mit Jubel erfüllt.
Jubilate Deo, uns sind Worte geschenkt, die Gott uns in den Mund legt mit Psalm 66. Wir sprechen im Wechsel. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen müde geworden, das Fest des Lebens nicht gefeiert, mit kleinem Glauben gelebt, dem Wachsen widersprochen, das Leben eng gemacht, nach Emmaus gegangen mit verschlossenem Blick, der Gewalt mehr zugetraut als allem anderen, Wundmale gesehen und nichts begriffen. Gott, wie kommt die Kraft der Auferstehung zu uns? Wir bitten um dein Erbarmen, Kyrie eleison.
Thank you.
wie kommt die Kraft der Auferstehung zu uns? In Christus sein ist das Geheimnis. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du Gott versteckst dich im ersten Lächeln, das uns am Morgen erreicht. Du verbirgst dich im Plappern und im freudigen, fröhlichen Schreien der Kinder. Du sprichst zu uns aus den Kelchen der Blumen und den Kehlen der Vögel. Danke, dass du da bist. In allem Schweren bist du wie eine beruhigende Hand im Rücken, die Kraft spendet. Alle unsere Zweifel hältst du mit uns aus. Danke, dass du uns stützt. Danke für deine Auferstehungskraft. Wir sind hier, um dich dankbar zu loben, aber auch, um dir unsere Fragen vorzulegen und um uns zu öffnen für deine Antworten, die im Hören auf dein Wort wachsen können. Deshalb wollen wir wach sein, mit Herz, Körper und Verstand. So loben wir dich, unseren Schöpfer und Erlöser und Erneuerer von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wir singen den Kanon auf Jubilate Deo unter der Nummer 584 aus Taizé. 584 gerne auch im Stehen, wenn Sie möchten. Wir singen ihn erst zweimal einstimmig, dass Sie gut reinkommen. Und dann singen wir in zwei Gruppen. Und Achtung, die zweite Gruppe startet sofort nach der ersten.
hören wir die Lesung für den heutigen Sonntag aus der Apostelgeschichte im 17. Kapitel, die Verse 22 bis 34. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschen Händen dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollten, damit sie Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, der er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja!
Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort zurückgekommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther für den heutigen Sonntag. Für den heutigen Sonntag Jubilate. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Darum werden wir nicht müde. So beginnt unser heutiger Predigtabschnitt. Oh ja, doch wir werden müde, lieber Paulus, will ich einmal entgegenhalten. Die Erziehung von Kindern kann müde machen. Davon erzählen nicht nur Eltern, sondern manchmal auch Großeltern, die einige Tage mit ihren Kindern unterwegs sind. Und gerade eben hatte ich noch ein kurzes Gespräch, wo mir das bestätigt, also einfach erzählt wurde. Man hört es einfach immer wieder, das ist schon mal anstrengend, auch als Großeltern, die verschiedenen Generationen gut zusammenzubringen. Das erzählen auch Kindergartenerzieherinnen und auch Lehrer. Unsere Arbeit, unsere tägliche Arbeit, ich glaube, die macht uns sowieso müde. Und Wäscheberge, das Unkraut jetzt, wo alles so sprießt, und der Pollenflug von Birke, Hasel und Co. Manchmal macht auch der leere Kühlschrank müde. Wer ist jetzt heute dran mit dem Einkaufen? Und das Fernsehprogramm. Aber noch mehr die Traurigkeit und vielleicht sogenannte Schicksalsschläge, die wir schwer verarbeiten können. Frühe Abschiede, Abschiede, die wir nicht geahnt haben. Vielleicht auch eine Krankheit, die uns müde macht, wenn es anders läuft als erhofft. Und natürlich die Enttäuschung. Enttäuschung von Menschen, über Menschen, aber vielleicht auch die Enttäuschung an mir selber, wo ich denke, ich werde meinen Zielen gar nicht gerecht. Darum werden wir nicht müde, schreibt Paulus, trotzdem. Und vielleicht hätten wir jetzt gerne erfahren, warum wir denn nicht müde werden sollen oder brauchen. Ich hätte gerne erfahren, was das bedeutet, darum werden wir nicht müde. Warum? Weil wir uns doch wieder zusammenreißen? Weil ich 8 Tassen Kaffee am Tag trinke? Weil ich es geschafft habe, endlich mal früh genug zu Bett zu gehen und mal etwas länger schlafen konnte? Vielleicht auch, weil ich mal was für meine Fitness getan habe? Oder weil ich noch von dem Urlaub zehre, einige waren vielleicht in den Osterferien unterwegs. Darum werden wir nicht müde. Aber ich glaube, Paulus meint es doch noch anders. Und darum lade ich uns ein, einmal zu schauen, was dieser Ansage, dieser Begründung, darum werde ich nicht müde, vorausgeht. Paulus schreibt an seine Gemeinde in Korinth. Eine Gemeinde, die das Potenzial hatte, ihn richtig, richtig müde zu machen. Und wenn man seinen zweiten Korintherbrief liest, dann hat man schon mal den Eindruck, an manchen Dingen ist er wirklich dermaßen nicht nur erschrocken, sondern auch frustriert, dass es geradezu einen Tränenbrief, ja, so ein, zumindest so ein Nachklang dieses Tränenbriefes noch gibt, in dem deutlich wird, er ist wirklich mit dieser Gemeinde an seine Grenzen gegangen und tatsächlich an seine Grenzen gekommen. Die Korinther, die diese Superapostel hatten, diese starken Rhetoriker, eine Gemeinde, die ihn tief beglückte, aber auch zum Heulen gebracht hat. Eine Gemeinde, der er versucht hat, Christus vor Augen zu malen, wie er ihn sieht, als den Gekreuzigten, als den, der durch das Leid geht, der nicht nur immer auf den Bergwipfeln und an den Höhen des Lebens unterwegs ist, sondern der auch durch die Tiefen mitgeht. Aber in Korinth wollten die Christen Jesus gerne auch anders sehen, als den besonders starken, als den Überwinder, als den, der unglaublich begabt ist und der uns begabt, und das ist ja auch alles richtig. Und im Blick auf Paulus hat es aber dazu geführt, dass man sagte, so richtig scheint das in ihm nicht wieder. Im Gegenteil, so wie er predigt, spricht uns nicht an. Ist das nicht der, bei dem jemand eingeschlafen ist, im ersten Stock des Hauses, im Fenster, und der ist aus diesem Fenster sogar rausgefallen? Kennt ihr die Story? Genau, dieser Paulus, wie der predigt. Paulus will aber nicht als müde erscheinen und will sich das auch nicht so einfach bieten lassen. Und er will sich selber auch nicht müde machen lassen. Darum hält er dagegen. In den Versen vor unserem Text schreibt Paulus, wir wissen, und ich glaube, dass dieser Vers der Schlüssel ist zu diesem Darum, wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Also nicht die große Glorie, sondern dieser Gott wird etwas an uns bewirken, das uns verändert, wie wir das jetzt in der Natur sehen. Aus diesem trockenen Holz wird etwas Frisches, Neues, Lebendiges. Darum werden wir nicht müde, weil es diese Kraft gibt. Auf einen kurzen Nenner gebracht, weil Gott Christus auferweckt hat und weil er auch uns auferwecken wird. Wir werden nicht müde, weil diese Auferstehungskraft wirklich real da ist für uns. Und wir fragen uns, wenn wir jetzt unsere Müdigkeiten so anschauen und mal durchgehen, an welchen Punkten wir gerade so hängen und was uns runterzieht und resigniert sein lässt. Paulus, das ist zwar theologisch richtig, aber lügst du dir vielleicht für dich persönlich nicht auch was in die Tasche? Du wirst doch auch müde. Und ich glaube, Paulus würde das auch zugeben, ja. Aber Christus ist da. Der Auferstandene, aus seiner Kraft lebe ich und ich ertrage auch das, was mich runterzieht. Und er hat ja so eine ganze Litanei, die er in den Versen zuvor erklärt. Wir werden verfolgt, uns wird nachgestellt, aber wir lassen uns nicht niederringen, sondern wir leben aus der Kraft des Glaubens. Darum werden wir nicht müde, weil Gott unsere Müdigkeit kennt und wir sie ihm hinlegen. Und weil wir aus dieser Auferstehungshoffnung leben, weil wir aus Ostern leben, wie wir eben zu Beginn das Osterlied gesungen haben. Ostern ist ja nicht einfach vorbei, diese Realität, dass er aus dem Grab auferstanden ist. Wir rechnen damit, dass er da ist für uns und dass wir nicht erst am Ende der Zeiten, sondern jetzt schon vor ihm stehen und dass er uns dann auferwecken wird und wir gemeinsam in einer neuen Gestalt vor ihm sind. Darum werden wir nicht müde. Das ist die Vision, auf die wir zugehen. An den Auferstandenen denken, auch wenn wir keine bildliche Vorstellungsgabe haben, wie kann man ihn denn in den Alltag hineinziehen und denken, wenn man im Stress ist, vielleicht mit seiner pubertierenden Tochter oder wenn mich der Chef wieder überfordert oder wenn mir die Schwiegermutter gute Ratschläge gibt. Ich habe eine sehr gute Schwiegermutter, das ist nicht meine, aber vielleicht gibt es das ja, dass uns das nervt und wir denken, meine Güte, das muss doch jetzt nicht schon wieder sein. Also da gibt es zwischen den Generationen richtig Stress, der uns nervt. Und wie kommt denn jetzt dieser Auferstandene da hinein? Vielleicht auch, wenn ich an meiner Arbeitsstelle denke, ich bin hier als Christ total allein, auf weiter Flur. Wie soll ich mich hier positionieren? Oder auch, wenn ich in manchen Konflikten nicht mehr klarkomme, wo ich nicht mehr weiß, wie soll ich hier entscheiden? Wie kommt der Auferstandene da hinein, in diese Müdigkeit, in diese Resignation, wo ich manchmal vielleicht dem Burnout sehr nahe komme? Darum werden wir nicht müde, weil Christus auferweckt ist und weil ich mit ihm reden kann und weil er real gegenwärtig ist, auch wenn ich ihn nicht spüre, weil ich ihn glauben will und glauben darf und glauben kann, weil ich aus der Auferstehungskraft lebe. Ist jemand in Christus? Ist er mit ihm verbunden? Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass wir so verbunden sein dürfen im Gebet, in der Hoffnung. Und auch heute Morgen in diesem gemeinsamen Gebet, das uns den Christus noch größer und stärker macht. Denn der Christus im anderen ist manchmal größer als in mir selber. Paulus führt diesen Gedanken weiter, indem er vom inneren und äußeren Menschen schreibt. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Wenn wir uns mal so umschauen, unseren Nachbarn anschauen, dann, glaube ich, sehen wir jetzt ziemlich viel Frische, Lebendigkeit. Genau, alle gut ausgeschlafen. Aber wenn wir mal genauer hingucken, sehen wir auch ein paar Falten. Ja, genau. Und dann denken wir, Mensch, das ist zwar noch nicht Verfall, aber so ganz frisch sind wir auch nicht mehr, wenn man das so über 50 ist wie ich. Auch Cristiano Ronaldo, faszinierend mit 33, was der für Fallrückzieher hinkriegt. Ich weiß nicht, ob er das in 2 Jahren noch schafft. Schauspielerinnen beklagen sich, dass sie ab 40 kaum noch attraktive Rollen bekommen. Die Fitness- und Schönheitsindustrie hält dagegen und gibt uns das Versprechen ab, dass wir diesen Verfall, so nennt es Paulus tatsächlich, doch auch aufhalten können. Paulus ist da etwas realistischer, so denke ich. Er macht uns keine Illusion. Der äußere Mensch verfällt. Wir leben nicht ewig. Aber auch wenn dieser äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und ich glaube, dass das das Geheimnis des neuen Lebens in uns ist. Wenn wir das jetzt genauer anschauen, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Neue beginnt. Ich glaube, das geschieht an solchen Stellen, wie es David ausdrückt in seinem 23. Psalm. Du erquickst meine Seele. Ein Erfrischen von innen, ein Aufatmen, ein Neubeginn. Du schenkst mir neue Energie. Wir kommen als Christen von Ostern her. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Darum ist jeder Gottesdienst so eine Quelle, eine Kraftquelle, eine Auferstehungsfeier, die uns trägt. Der innere Mensch des Glaubens lässt sich manchmal schon entmutigen, aber die Worte Gottes richten uns auf und das gemeinsame Jubilate, dieses Gottloben, legt uns Worte in den Mund, die dagegen ansteuern, die uns Kraft geben, die Welt nochmal aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus Gottes Blickwinkel zu sehen. Der innere Mensch des Glaubens lässt sich nicht entmutigen, nicht müde machen. Uns wächst neue Kraft zu. Manche Ausleger vermuten, dass Paulus, wenn man dieses Thema des äußeren Verfalls des Körpers nochmal anschaut, an Epilepsie gelitten hätte. Es gibt verschiedene Vermutungen, manche spricht auch dafür. Und wenn das stimmt und diese Krankheit ihn begleitet hat, so war sie, so denke ich, schon eine schwere Belastung. Dann wusste Paulus sicher auch nie, wann der nächste Anfall kommt. Demütigend war das. Damals hat man dieses Krankheitsbild auch tatsächlich mit Dämonen in Verbindung gebracht. Wie viel schlimme Erfahrungen hat Paulus vielleicht auch durch diese Anfälle, wenn sie wirklich in seinem Leben waren, vielleicht war es auch etwas anderes, aber zumindest war es sicher auch ein sichtbares Zeichen, das nach außen deutlich war, dass er auch an diesem körperlichen Punkt erkennbar nicht der frischeste und gesundeste war. Er hat Gott oft gebeten, 3-mal sagt er im Korintherbrief, auf Knien gebeten, das zu ändern. Er wünschte sich, gesund zu sein. Bis er eines Tages diese Worte Jesu hört. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Ziel. Der äußere Mensch wird von Anfällen gebeutelt und dennoch kann ich Freude empfinden. Kann ich Freundschaften erleben? Bin ich im Gefängnis und verzweifle dennoch nicht? Ich kann meine Selbstachtung bewahren, auch wenn ich krank bin, auch wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe, selbst wenn mir Dinge widerfahren, über die ich erschrecke und Menschen mich für das Zucken und Fallen verachten. Ein letzter Gedanke. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Zeitliche und leichte Bedrängnis, wie kann Paulus das so leichthin sagen, fragt man sich, er weiß ja gar nicht, was ich gerade durchmachen muss. Aber, und das halten wir ihm zugute, er hat im Blick und sieht voraus eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und das hilft uns tatsächlich auch, Ostern real ganz persönlich für uns zu nehmen, eine Herrlichkeit, die auf uns wartet. Ich sehe vor Augen zwei Waagschalen. Und da fühle ich mich so ein bisschen wie Justitia. Sie kennen ja wahrscheinlich dieses Bild der Frau, die die Augen verbunden hat und so zwei Waagschalen hält. Und die Frage ist, in diesen beiden Waagschalen, die rechts und links gehen, welche setzt sich durch, diese griechische Göttin, die abwägen muss? Welche Seite wiegt schwerer? Für Paulus steht das Ergebnis fest. Was er in seinen Gliedern spürt, das ist nicht so gewichtig wie das, was auf ihn wartet. Wenn man all das in die Waagschale, wenn wir das heute mal zusammenzählen, was auf der linken Seite ist, vielleicht meine Krankheit, vielleicht die Konflikte, in denen ich stehe, vielleicht die Frage, wie ich damit richtig umgehen kann, das zieht mich runter und das ist so ein starkes Gewicht, dass ich sage, das ist mein Leben. Da sagt Paulus, das ist nicht dein Leben, das alles ist leicht. Im Blick auf die Schwere dieser Herrlichkeit, die auf dich wartet, das neue Leben, das in dir begonnen hat, dass wir vor Gott gestellt werden durch Christus, auch miteinander. Und das ist keine billige Vertröstung, kein Trick, um uns die Nöte und die Leiden auszureden. Paulus verachtet auch nicht unseren Leib, dass er sagt, dieser Leib ist gar nicht wichtig. Der Leib spielt auch auf dieser Seite der Herrlichkeit eine große Rolle. Er ist also kein griechischer Philosoph, der uns weismachen möchte, unser Leib sei nur ein Gefängnis für die Seele und wäre nicht so wichtig. Im Gegenteil, Paulus sagt, der Leib, das ist sogar der Tempel des Heiligen Geistes und auch der Leib hat auf dieser Seite ein großes Gewicht und er zieht das andere hoch und sagt, auch dieser neue Leib, den wir haben dürfen, wird dieses brüchige und schwierige Leben, das wir manchmal hier führen, aufwiegen und etwas Neues ja in uns hervorrufen, das unsere Resignation vertreibt. Unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist nicht leicht, auf das Unsichtbare zu schauen, aber das ist das Geheimnis des Glaubens. Dieses maßlose Übermaß der Herrlichkeit Gottes, das besingen wir heute, Jubilate, und wir grooven uns ein bisschen ein, würde ich sagen, in diese Lieder, in diese Freude von Ostern. Ich las über Freya von Moltke. Ich weiß nicht, ob Sie die Frau kennen. Freya von Moltke fährt auf dem Fahrrad nach Hause. Wir schreiben das Jahr 1945. Ihr Mann ist vor kurzem in Plötzensee ermordet worden. In den 5 Monaten, die sie auf seine Hinrichtung gewartet haben, haben sie Briefe geschrieben. Und Helmut James von Moltke hat in dieser Zeit nur noch die Bibel und das Gesangbuch gelesen. Mehr als gelesen. Er hat die Bibel als Trostbuch aufgesogen, wie ein leeres Gefäß und hat dort Gott gefunden und Halt. Dieses innere Gewicht hat ihm Standhaftigkeit geschenkt und die Kraft, nicht zusammenzubrechen. Trotz des drohenden äußeren Verfalls hat er so eine innere Stärke bekommen, die ihn manchmal selber verwundert hat. Aber diese innerliche Kraft hat ihm und seiner Frau geholfen, sich nicht mit dem Ende abzufinden, sondern sicher zu sein, dass Gott kein Ende zulässt, dass sie vereint bleiben, auch über den Tod hinaus. Vielleicht hört sich das etwas fremd und romantisch und ja auch weltfremd an. Aber wenn Menschen im Angesicht des Galgens zu einer solchen Hoffnung und Haltung kommen, Tag für Tag, wie Paulus schreibt, die Kraft Gottes von Neuem erfahren, dann verlangt das unsere Hochachtung. Freya fährt den Berg hinunter. Der Frühling beginnt. Sie lässt die Räder laufen, spürt den Fahrtwind und fühlt in sich ein überschwängliches Glück, über das sie sich selber wundert. Aber sie hat das Gefühl, ihr Mann ist ihr näher als in der Zelle in Tegel. Ihre gemeinsame Lebenszeit war begrenzt, aber sie sind nicht getrennt. Sie leben weiter in Gott vereint. Freya schaut auf das Unsichtbare, das ewig ist. Die Verbindung, so spürt sie, zu ihrem Mann bleibt und die Kraft, die sie daraus zieht, das verhindert, dass sie aufgibt und sich fallen lässt und lebensmüde wird. Christus ist da. Das gibt ihr die Kraft, weiter zu leben und einen Sinn darin zu sehen. Ich schließe, unsere Müdigkeit, die wir in unserem Leben, aber auch die Müdigkeit, die wir in der Gemeinde verspüren, ich finde, wir sollten sie ernst nehmen, anschauen, vielleicht auch benennen, vielleicht auch als Gottes Stimme hören, die uns ruft, Tag für Tag, schau mal hin, womit du dich da müde machst, und die uns danach Ausschau halten lässt, dass wir neue Kraft aus Gott empfangen, nicht aus uns selber. Egal, ob wir unsere Wege verstehen, egal, ob wir Ausstrahlung haben, die andere von der Gemeinde fordern, dass wir wach bleiben für das, was uns wach macht und belebt. Durch das, was wir hier tun und teilen im Glauben, in diesem Gottesdienst, im Singen und im Beten und im Füreinander einstehen, im Segen empfangen, auch gleich im Anschluss die persönliche Segnung, nutzen wir diese Gelegenheit, das für uns in unsere Müdigkeit hinein zu hören. Du musst nicht müde werden, Christus ist da. Also, Jubilate, jauchzet, wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, deine Macht dort droben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, Jesus, dem Auferstandenen. Zum ewigen Leben. Amen. Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Verstorben und kirchlich beerdigt wurden in der vergangenen Woche. Elfriede Heine, Rektor Kruseweg, im Alter von 98 Jahren. Ursula Körfer, Hans-Böckler-Straße, 76 Jahre. Waltraud Pfleger, Alexanderstraße, 73 Jahre. Und Minna Rehbein, Alexanderstraße, 94 Jahre. Und wir denken vielleicht auch nochmal an Brigitte van der Burg. Herr van der Burg ist heute das erste Mal wieder nach der Beerdigung hier unter uns. Wir grüßen ihn ganz herzlich und denken auch an ihn und alle, die ihm angehören. Gleich im Fürbittengebet denken wir auch an alle Angehörigen. Im Klingelbeutel der Konfirmationsgottesdienst am Samstag 363 Euro und die Kollekte 252 Euro und im Klingelbeutel hier am Sonntag 498 Euro und die Kollekte 419 Euro. Herzlichen Dank für alle Geber. Und die Gaben kommen unserer Gemeinde hier in der Jugendarbeit zugute. Die heutige Kollekte ist bestimmt für Hilfen zur Integration von Migranten. Ich denke, dass wir damit ja auch Erfahrung haben. Hier wird uns geschrieben, es ist nicht leicht, eine neue Heimat zu finden. Vor dieser Herausforderung stehen jedes Jahr tausende Migranten, die nach Westfalen kommen. Kirche und Diakonie wollen diesen Menschen helfen, damit ihre Integration gelingen kann, zum Beispiel durch Einzelfallhilfen, Dolmetscherdienste, Freizeiten, Integrationsprojekte und auch Patenschaften. Am nächsten Samstag, den 28. April, laden wir wieder ein zur Marktmusik in der reformierten Kirche, 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr, diesmal nicht wie angekündigt Rise Up, die waren schon letzte Woche da, sondern der Jakobuschor, Kalthof, Leitung Alexander Kowalski. Ute, hast du noch einen Hinweis?
Genau, die Marktmusiken laufen noch ein bisschen, aber auch heute Nachmittag gibt es Musik hier in der obersten Stadtkirche. Können Sie ein Akkordeonensemble hören mit fünf begabten jungen Musikern, die Barockmusik, romantische Musik, zeitgenössische Musik ganz anders präsentieren, als wir es sonst gewohnt sind, eben mit fünf Akkordeons. Herzliche Einladung, heute Nachmittag 17 Uhr.
Und am kommenden Sonntag geht es musikalisch weiter mit Kantate. Rahel Schöttler wird die Predigt halten und die Kantorei ist dabei. Wunderbar. Wie gesagt, im Anschluss an den Gottesdienst nutze die Gelegenheit, da in die Seitenkapelle zu kommen, zur persönlichen Segnung. Und wir sehen uns, so hoffe ich, beim Kirchkaffee wieder. Und nun lassen Sie uns miteinander und füreinander beten.
Herr, wir kommen zu dir mit dem, was uns müde macht. Wir bitten dich, dass du uns und deine Welt erneuerst, dass du unseren inneren Menschen erfrischst, auch wenn der äußere Mensch immer mehr an seine Grenzen stößt.
Herr, lass uns ertragen, was du uns als Last, vielleicht sogar als Krankheit, als besondere Herausforderung auferlegst. Stärke unseren inneren Menschen mit der Gewissheit, dass du lebst und dass das alles nicht an dir vorübergeht. Schenke, wenn es sein darf, auch Heilung an Leib und Seele. Besonders beten wir für die Menschen, deren Namen wir dir jetzt in der Stille nennen.
Gott, wir befehlen dir auch die Angehörigen von Elfriede Heine, Ursula Körfer, Waltraud Pfleger und Minna Rehwein an, ebenso von Brigitte van der Burg. Erfülle sie mit deiner Auferstehungshoffnung. Gott, wir danken dir, dass wir auch angesichts des Todes nicht verzweifeln müssen.
Wir bitten dich, Gott, hilf zum Leben in deiner ganzen Schöpfung. Wir denken an unsere Kinder und beten, dass sie auch weiterhin die Natur genießen können, sauberes Wasser, unbelastete Luft, eine intakte Vogel- und Insektenwelt. Lass uns nicht resignieren angesichts so vieler alarmierender Entwicklungen. Wir bitten dich für gute Entscheidungen auch der Politik, hier auch gute Gesetze zu schaffen, die uns helfen, deine Natur und die Schöpfung zu bewahren.
Wir bitten dich, Gott, schaffe Recht und hilf zum Frieden den Menschen in den Ländern, in denen Krieg und Unterdrückung herrschen. Wir beten für die Flüchtenden, für die Menschen in Syrien, für alle, die in Not und Bedrängnis ihre Heimat, ihr Zuhause verlassen müssen.
Gott, du begleitest uns Tag für Tag. Lass uns Mutmacher sein für unsere Mitmenschen. Wir beten für alle Mitarbeitenden in unserer Gemeinde. Erfülle uns mit neuem Elan und der Erfahrung, dass dein Reich unter uns wächst. Wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und er gebe dir seinen Frieden.